und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsachen. Ja, das Land befindet sich im Umbruch und die Wirtschaft fragt sich, wohin geht's? Während die einen noch abwarten und hoffen, suchen bereits die anderen das Weite. Mein heutiger Gast profitiert von diesem Trend, denn er ist Chef von einem Logistikunternehmen, welches wiederum anderen Unternehmen hilft, ihren Stammsitz zu verlagern.
Industrieabwanderung, eine Horrorvision oder längst Realität? Made in Germany ist weltweit ein Gütesiegel. Doch immer mehr Unternehmer fragen sich, machen wir bald Made in Poland oder Made in Vietnam? Harder Logistics ist mittendrin. Wenn Unternehmen ihre Standorte verlagern, stehen Marcello Danieli und sein Team bereit. Doch was ist der wahre Grund für die Massenflucht? Und wie sieht die Zukunft des deutschen Mittelstandes aus? Darüber spricht er jetzt in Chefsache.
Und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich Marcello Danieli, Geschäftsführer von Harder Logistics aus Neu-Ulm. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Danieli.
Hallo, Benzmann.
Jetzt müssen wir mal helfen, wie muss ich Sie denn am besten verstehen? Sind Sie Totengräber des Mittelstands oder sind Sie Helfer?
Ja, Totengräber hört sich ein bisschen dramatisch an. Wir sind eher der Helfer. In der einen oder anderen Pressemitteilung war es dann der Fluchthelfer. Das ist auch nicht so wirklich das, was mir gut gefällt, aber wir sind tatsächlich in unserem Unternehmen sehr stark damit beschäftigt, Unternehmen dabei zu helfen, ins Ausland zu verlagern.
Die Lage ist ja durchaus brisant. Sie profitieren von diesem Trend. Helfen Sie uns mal, hinter die Kulissen zu blicken. Bei Ihrem Unternehmen können Sie sich vor Aufträgen gar nicht mehr retten?
Tatsächlich ja. Also wir haben eine starke Entwicklung. Wir versuchen nachhaltig und gesund zu wachsen. Das heißt, so 3-5, manchmal sind es 8%. Mehr sollten es nicht sein. Weil an dem Ganzen, können Sie sich vorstellen, hängt natürlich auch ein Rattenschwanz, okay, der auch administrativ bewerkstelligt werden muss. Und da muss man gesund wachsen. Das heißt, wir verlagern tatsächlich diese Betriebe ins Ausland. Und das ist eine Entwicklung, die geht schon seit, ja, ich würde mal sagen, 15 Jahren. Wir haben so südlich der Mainlinie angefangen. Dann ging es mal bundesweit. Dann sehr, sehr stark vor circa 12, 13 Jahren eine hohe Entwicklung in den EU-Osten, zuerst mal Tschechien, Ungarn, Polen und dann aber tatsächlich auch weiter, Bulgarien, Rumänien. Das hat dann übrigens EU-subventionsgefördert. Das heißt, wenn Sie dort ein neues Werk errichten, dann 50%, 60%, 70% EU-Subventionen dazu. Und dann war eine Entwicklung vor, ja, weit vor der Pandemie, so 8-9 Jahre, sehr, sehr stark nach China. China, Mexiko, auch Indien. China hat sich als mittlerweile fast totes Land in Anführungsstriche für diese Tätigkeit entwickelt. Die brauchen das nicht mehr. Die brauchen uns für mein Gefühl nicht mehr. Und daraus resultiert, dass wir jetzt aktuell eine Maschine in Shuzhou, also nördlich von Shanghai, versucht haben, dort zu implementieren für ein Unternehmen. Eine recht ansprechende große Maschine, sehr teure Maschine, fast so ein Einfamilienhaus. Und da war es dann tatsächlich eine gebrauchte Maschine, 5 Jahre alt, die ein Dreivierteljahr gebraucht hat, bis sie genehmigt wurde zur Einfuhr. Also die wollen neue Maschinen haben, die wollen up-to-date sein und so eine gebrauchte alte Maschine ist einfach nicht mehr attraktiv genommen.
Wie läuft das denn ganz genau im Hintergrund? Also bekommen Sie einen Anruf von einem Geschäftsführer eines Unternehmens, welches da sagt, Mensch, Herr Danieli, ich habe keinen Bock mehr, ich will weg? Oder was ist so im Kern die Motivation, die die Menschen umtreibt?
Also die Firmen treibt das in der Regel um, das ist unterschiedlich. Das heißt, Sie haben einmal den Unternehmer, dann haben Sie in der Regel Zeitmanager. Also es sind nicht immer tatsächlich die Unternehmer, sondern Zeitmanager, die das Ganze abwickeln. Mhm. Es ist auch nicht oft das ganze Unternehmen, sondern es sind kleine Teile von Unternehmen, größere Teile von Unternehmen, die Aufschreie werden zu groß. Es gibt natürlich auch den Fall, wo wirklich ein komplettes Werk geschlossen wird, haben wir jetzt aktuell gehabt, in Bensheim in der Nähe von Heilbronn.
Ja, ganz klar. Aber was sagen die denn? Also sagen die, wir möchten Hauptsache weg von oder wir möchten hin zu einem anderen Land?
Weniger. Also das sind ja Gründe, die hier entstanden sind, warum man weg will aus Deutschland. Und wenn ich selber das mache, wir haben einen Vertrieb, das sind mehrere Leute, die das machen, gute Leute bei uns. Ich bin interessiert und frage jeden, warum geht ihr weg, was ist der Grund, was ist der Hintergrund? Und es wird eigentlich immer das Gleiche genannt, diese klassische Bürokratie. Da kann ich nachher noch ein Beispiel vielleicht nennen. Wir haben das Thema zweithöchste Steuerlast nach Belgien auf der Welt. Und die höchste Energiekostenlast auf der Welt. Das sind so die Main Points, Der andere Punkt ist dann tatsächlich auch der Fachkräftemangel.
Ganz klar.
Ein Auswuchs aus meiner Meinung nach nicht wirklich einem gelungenen Bildungssystem und auch den Einsparmaßnahmen, die damit verbunden sind. Da haben wir einfach verloren. PISA-Studie zeigt es. Und als letztes ist mir ab und zu sogar die Energiesicherheit genannt worden. Hat sich wieder gelegt ein bisschen in den Fragen. Aber das sind so die Haupt-Mainpoints, die man nennen kann für diese Entwicklung, die ich von den Leuten direkt gesagt bekomme.
Das heißt, da gibt es auch keinerlei Hoffnung mehr, dass sich das irgendwie irgendwann mal bei uns ändern würde, sondern man ist dann konsequent und sagt, ich kann es mir schlichtweg auch nicht mehr leisten, hier zu sein. Ist das so?
Wenn man betrachtet, dass wir ca. 13% aller deutschen Unternehmen im Moment in einem aktiven Prozess haben, eine Verlagerung, das heißt eine Maschine, eine Fertigungsstraße oder das ganze Werk, Teile des Werkes, und 30% beschäftigen sich mit dem Gedanken, dann hat das eine Auswirkung. Und ich bin sicher, dass das auch mittelfristig, manchmal kurzfristig, aber mittelfristig dann tatsächlich auch sich auswirkt am Markt.
Können Sie denn ein bestimmtes Muster erkennen, dass es Unternehmen in einer bestimmten Größenordnung sind oder in einer gewissen Branche, die vor allen Dingen ihren Sitz verlagern möchten?
Überhaupt nicht. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Unternehmen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das wissen Sie selber. Automotive ist im Moment ein richtiges Thema. Werke ZF-Kunden, die werden im Moment reihenweise geschlossen oder teilverlagert. Und das sind natürlich die Dinge, die man merkt im Automotive-Bereich. Aber ansonsten Maschinenbau, Pharma, Kosmetikbranche, Luftraumfahrtindustrie, da ist alles betroffen davon.
Wie gehen Sie denn an einen solchen Job dann dran? Also Sie haben das erste Gespräch, Sie haben offensichtlich dann schon eine klare Entscheidung des Gegenübers auf dem Tisch liegen. Und was passiert dann?
Oft werden die Kosten erstmal verifiziert. Das heißt, der Mitarbeiter weiß noch gar nicht, welcher Plan dahinter steckt.
Ach.
Wir haben jetzt ein aktuelles Beispiel in der Schweiz. Da sind wir nach Feierabend um 19 Uhr zur Besichtigung gegangen, um zu verifizieren, was kostet das Ganze.
Damit man nicht ahnen kann, dass da einer kommt, der sich mit diesem Thema beschäftigt, oder wie?
Damit die Mitarbeiter nicht beunruhigt werden. Also der Plan steht fest, passiert hin und wieder, nicht oft, aber es passiert tatsächlich dann zu Nachtzeiten am Samstag, am Sonntag, wo man dann einfach mal schaut, aha, was kostet das überhaupt? Steht es nachher rechnungstechnisch oder ertragstechnisch in Zusammenhang? Kann man das machen? Wobei der Preis dann nicht so mehr ganz die Rolle spielt, sondern tatsächlich eine grundsätzliche Entscheidung, machen wir es oder machen wir es nicht. Wenn die Entscheidung getroffen ist, dann ist es im Prinzip der Sozialplan, den den Mitarbeitern vorgelegt wird. Und dann geht es auch in der Regel relativ rasch. Das heißt, wir sind dann schon im Prinzip in Vorbereitung gewesen, in Planung gewesen und können dann direkt umsetzen.
Wie lange dauert denn sozusagen der gesamte Prozess ab dem Moment, wenn eine Entscheidung gefällt worden ist, bis ich werfe meine Maschine an in einem anderen Land?
Nicht so sehr lang. Also dieser Gesamtprozess kommt darauf an, wie viele Maschinen das sind, wie komplex die Anlagen sind. Es kommt darauf an, wie macht man das stepwise, macht man es am Stück. Da kann man keinen Zeitraum nennen. In der Regel geht es aber doch sehr schnell. Das heißt, ein Zeitraum zwischen 1 und 3 Monaten ist da normal.
Was ja unglaublich schnell ist, ja?
Eigentlich ja. Es kommt auf die Größe des Unternehmens an und auf die Art der Tätigkeit. Das kann eine einzelne Maschine sein, die haben Sie an einem Tag weg. Das kann eine Fertigungsstraße sein, da brauchen Sie eine Woche, 2. Das kann aber tatsächlich auch das ganze Werk sein. Und dann sind Sie natürlich mal 2, 3 Monate beschäftigt.
Wie erleben Sie denn als Logistiker den Prozess? Also man kennt das ja aus dem privaten Umfeld, wenn du da mal deine Wohnung wechselst oder dein Haus wechselst und so weiter und sprichst nochmal mit den Nachbarn und die und die und wo geht es eigentlich hin? Wie funktioniert das bei einem Unternehmen?
Also erstmal sind wir kein klassischer Logistiker. Wir haben ein paar LKWs, deswegen meint die BG, wir gehören zur BG Verkehr. Und die LKWs haben am Ende des Tages, nämlich nach 8, 9 Jahren, 200.000, 300.000 Kilometer. Also wir fahren nicht auf der Straße, wir haben 30 Fahrzeuge, aber wir chartern eigentlich die LKWs oder eben dann die Container oder das ganze Schiff oder den Frachter, den Airfreighter. Das heißt, wir bedienen uns da am Markt. Wir sind eigentlich mehr Dienstleister und als Dienstleister sind wir in einem ganz anderen Qualitätslevel der Menschen, die mit uns arbeiten. Das sind Elektriker, Maschinenbauer, Maschinenbautechniker, das sind Ingenieure, das sind wirklich qualifizierte Leute, auf die ich auch sehr stolz bin, muss ich sagen, weil den Job muss man machen können.
Ja klar, ja, zumal wenn da irgendwas schiefläuft, dann hat das ja unter Umständen verheerende wirtschaftliche Folgen auch für ein Unternehmen. Das heißt, der Anspruch von einem Unternehmen ist, du steckst sozusagen hier die Maschine aus und dort steckst du sie wieder ein und dann muss alles funktionieren.
Ja. Vollkommen richtig.
Und das innerhalb dieser kurzen Zeit. Was passiert denn eigentlich am Standort selbst, wo Sie dann die Zelte abbrechen? Also bekommen Ihre Leute dann irgendwo was mit? Vorbeifahrende Nachbarn oder sonst irgendwas, die sagen, ja, was ist denn jetzt hier los oder sonst irgendwas?
Also wir hatten in einem Werk in Italien tatsächlich eine Begehung kurz vor Weihnachten. Und da war der Plan, tatsächlich der Plan, dass wir am 6. anfangen, am 6.1. wieder anfangen. Und da hat irgendeiner Wind davon gekriegt. Deswegen bin ich aufs Werk gekommen. Also konnten unsere Arbeit gar nicht machen. Es gibt einen großen, sehr großen Konzern, der hat 7 Produktionszentren in Europa geschlossen. Mhm. Da haben wir tatsächlich während der Werksferien das Werk aufgelöst. Und die Leute sind nach dem Urlaub gekommen, da war nichts mehr. Also man hat die vor vollendete, nicht in Deutschland, man hat die vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das finde ich schon ziemlich erschreckend, muss ich sagen.
Ah, absolut.
Das ist keine Art im Umgang mit den Mitarbeitern und ist auch keine Art und Weise. Wir unterstützen das auch nicht. Wir leben halt davon und es ist nicht wirklich immer schön, aber wir kriegen sonst nicht viel mit. Ich habe in einem Fall mitbekommen, dass ein Mitarbeiter, ein Meister mir gesagt hat, als wir eine Besichtigung gemacht haben, Mensch, jetzt habe ich meinem Sohn, ich bin hier schon 35 Jahre, gesagt, komm hierher, mach die Ausbildung hier, bleib hier, das ist ein tolles Unternehmen. Und vier Jahre später musste ich erfahren, jetzt geht das Ganze nach Polen. Und das ist natürlich... Das sind schon Schicksale dabei, muss ich ganz offen sagen.
Gibt es denn Länder, wo besonders gerne die Unternehmen aus Deutschland hinziehen, weil sie sagen, dort habe ich eine ganz andere Kostenstruktur oder letztendlich ein ganz anderes Umfeld? Also was ist momentan besonders beliebt?
Die Profitgier, sage ich jetzt mal, hat ja dazu geführt, dass man sagt, man geht in den EU-Osten. Mhm. Und das war dann irgendwann mal nicht mehr gut genug. Die Preise sind dort ähnlich mittlerweile wie hier, die Profite sind nicht mehr ganz so gut. Daraus kam die Entwicklung Indien, Mexiko, China. Mhm. Wir selber überhaupt nicht in den Gussstaaten und in Russland waren wir noch nie. Tatsächlich auch nicht in Afrika, mal Nordafrika ein bisschen, aber tatsächlich nicht wirklich in diesen Ländern. Aber da sind halt erstmal die Vorschriften ganz andere. Die Menschenrechtskonventionen werden komplett missachtet. Ja. Die Löhne liegen bei 50 Cent pro Stunde. Also im Prinzip eine ganz andere Voraussetzung wie die wir hier haben.
Momentan lesen wir ja viel auch von dem US-Präsidenten, der versucht, Unternehmen in das Land zu holen. Er lockt mit niedrigen Steuern, niedrigen Energiekosten, unbürokratischen Rahmenbedingungen und dergleichen. Mhm. Inwiefern das auch schon bei Ihnen aufgeschlagen ist und Unternehmen wirklich ein Interesse haben, vor allen Dingen auch in die Staaten zu ziehen, darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen im zweiten Teil unserer Chefsache-Sendung. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Marcello Danieli. Er ist Geschäftsführer von Hader Logistics aus Neu-Ulm und er hilft Unternehmen, Deutschland zu verlassen und ihren Sitz woanders hin zu verlagern. Sie müssen sich über zu wenig Geschäft nicht beschweren, wie wir erfahren haben. Ein Land, welches momentan ja auch lockt, sind die USA, ja, USA. Also sprich, der Präsident sagt, geringere Kosten, du bekommst bestimmte Anreize, wenn du in die USA kommst, ja. Spüren Sie das, dass immer mehr deutsche Unternehmen auch den Sprung über den Atlantik wagen?
Tatsächlich habe ich das aktuell erlebt, sogar schon vor der Wahl. In der Nähe von Chicago eine Firma hier aus Hohenlohe, hochgradig erfolgreich, expansiv unterwegs. Die haben dort 80 Millionen Euro investiert. Interessant dabei war, als ich die gefragt habe, wie kommt es zu so einer Entwicklung, dann haben die mir gesagt, es gibt eine Willkommenskultur. Das heißt, dort haben sich dann sage und schreibe, die haben mir eine Matrix vorgelegt, 60 Städte und Gemeinden beworben um den Standort, damit die sich dort ansiedeln, mit dem tollen Effekt, dass sie 2 Jahre steuerfrei waren, 2 Jahre energiekostenfrei waren, sich aber verpflichten mussten, 20 Jahre dort zu bleiben. Okay. Und das ist eine Willkommenskultur, die kennen wir hier in Deutschland nicht.
Sagen Sie, Sie machen ja nicht nur Umzüge weg von hier, sondern im Prinzip ja auch hin zu hier, sozusagen nach Deutschland. Läuft das Geschäft überhaupt nicht?
Die Investitionen nach Deutschland hinein sind extrem wenig geworden. Wir hatten ja eine Zeit lang das Verhältnis so, ich würde mal sagen 60-40, also 60% innerdeutsche Verlagerung in Neubauten, in Erweiterungsbauten oder sogar in Renovierungsbauten. Das ist eigentlich fast eingeschlafen, nicht ganz, aber es ist fast eingeschlafen. Und dadurch waren ja auch die ausländischen Investitionen im Inland gemeint, wo dann eine ausländische Firma sich beworben hat, hier in Deutschland was zu machen und auch was zu entwickeln. Das hat sich komplett rumgedreht. Das heißt, wir verlagern, wenn wir verlagern, das meiste raus aus Deutschland tatsächlich und eigenartigerweise sogar in die Schweiz, wo jeder fragt, wie geht sowas? Selbst nach Italien, vielleicht ein Beispiel. Wir haben eine Firma verlagert aus Bensheim in der Nähe von Heilbronn. Die haben 4,5 Jahre versucht, eine Genehmigung direkt an der Autobahn zu bekommen für ein Grundstück, das ihnen schon gehört hat. Umweltschutzgutachten, Lärmschutzgutachten etc. Und irgendwann war das denen zu doof, sage ich jetzt einfach mal. Und die haben sich dann entschieden, mal das Schwesterwerk im Austertal, also Italien, Austertal, infrastrukturell, da kann man so ein bisschen debattieren darüber, ob das so vernünftig ist. Mhm. Ich hätte gesagt, das kann nicht passen. Mhm. Aber die hatten da innerhalb von 7,5 Wochen von dem Bürgermeister eine Genehmigung und schon ging's los. Und wir haben das gesamte Werk tatsächlich dorthin verlagert.
Haben Sie denn auch schon mal mitbekommen, dass kurz vor Umzug im Prinzip die Reißleine gezogen worden ist? Weil zum Beispiel, sag's mal so, der örtliche Oberbürgermeister gesagt hat, Leute, bevor ihr weggeht, dann ich hab da noch ein Ass im Ärmel und dann kriegt ihr halt von mir aus irgendwie noch eine Fläche oder wie auch immer.
Das ist zweigeteilt. Also das eine ist, wir haben tatsächlich im Team hochgradig Arbeit damit, weil 85% unserer Projekte verschoben werden. Teilweise um 3 Tage, teilweise um 3 Wochen, teilweise wie jetzt aktuell in Berlin in einem sehr großen Projekt für uns für 1,5 Jahre. Da hat man dann nicht beachtet, dass der sanierte Bau vielleicht doch mal nach Asbest untersucht werden hätte sollen. Aber innerdeutsch jetzt passiert natürlich, wo sonst, ich möchte es aber nicht schlecht machen. Und andererseits haben wir natürlich die Situation, dass wir die Verlagerungen finden am Ende des Tages trotzdem statt.
Mhm. Verstehe. Und die Gründe für die Verschiebung ist dann nicht, dass einer nochmal versucht hat, das Unternehmen zu halten, sondern irgendwelche anderen Themen.
Das ist eigentlich mein Hauptärgernis, mein persönliches Hauptärgernis und auch ein Stück weit eine Aufforderung. Ich bin der Meinung, dass hier gar nichts passiert. Ich sehe zumindest nichts. Vielleicht sehe ich es falsch, aber ich sehe es nicht. Und ich erwarte eigentlich von jedem verantwortlichen Politiker, von jedem Bürgermeister, Oberbürgermeister, von jedem Landrat, von jedem Bundestagsabgeordneten, auch von jedem Landtagsabgeordneten, dass man in diese Prozesse aktiv hineingrätscht und aktiv drauf zugeht und sagt, was braucht ihr, wo fällt's, was können wir ändern? Weil wer weg ist, bleibt weg. Der kommt in der Regel nicht mehr zurück. Wir verlagern kein Unternehmen zurück. Und das ist für mich nicht nur ein Ärgernis, sondern ich frage mich, warum dieser Prozess nicht einfach irgendwo versucht wird zu stoppen. Wirtschaftsministerien, Landeswirtschaftsministerien, da sind so viele kompetente Leute da und da bin ich überzeugt davon, die wirklich meines Erachtens nach auch die Kompetenz haben zu sagen, oder die Professionalität haben, zu sagen, Mensch, jetzt gehe ich mal aktiv auf die Leute zu. Mhm. Ich bin ja ein bisschen provokativ unterwegs. Da gab es einen Bürgermeister hier aus einer Gemeinde in der Nähe von Ulm, der sich beschwert hat darüber, dass die Firma dort weggeht ins Ausland. Dann habe ich gefragt, ich habe ihn frech gefragt, angeschrieben, hat gesagt, ja, ich finde ja schade, dass er sich darüber beschwert, dass er nicht gefragt wurde oder nicht informiert wurde. Er war einfach nicht nah genug an diesem Unternehmen, das wohl der bedeutendste Gewerbesteuerzahler in dem Ort war. Also da ist das Interessefeld da.
Drehen wir nochmal die Perspektive um. Was sind denn die größten Fehler, die Unternehmen selbst machen bei der Standortverlagerung? Man könnte ja auch sagen, du lieber Unternehmer, bevor du jetzt wirklich Sack und Pack zusammenpackst und wegziehst, such du doch mal proaktiv das Gespräch mit der örtlichen Stadtverwaltung, mit Entscheidern vor Ort. Machen die das auch oder ist im Prinzip das Kind schon im Brunnen gefallen?
Ich möchte jetzt nicht sagen hoffnungslos. Wir selber bauen gerade. Allein dieser Bürokratismus, den wir da erleben, der ist eigentlich am Ende des Tages einfach zu viel. Mhm. Und wir haben so ein kleines Beispiel, das ich vielleicht nennen kann. Wir stellen ja regelmäßig verkehrslenkende Maßnahmen auf, also eine Halteverbotszone, eine Verkehrsregelung, damit wir irgendwo einseitig was bei- und entladen können, eine Maschine transportieren dürfen. Da kriegen Sie von der Stadt oder von der Gemeinde kriegen Sie eine Vorlage, wie die Beschilderung auszusehen hat, in welchen Abständen genau zueinander vermessen. Dürfen Sie jetzt nicht mehr. Sie müssen eine Person aus Ihrem Unternehmen auf eine Schulung, ganztägige Schulung schicken, kostet roundabout 500 Euro, um überhaupt so einen Antrag stellen zu dürfen. Der Witz dabei ist, dass es völlig egal ist, ob das ein Azubi ist, ob das die Putzfrau ist oder ob das eine Fachkraft ist. Mhm. Das heißt, Hauptsache, Sie können nachweisen, ich habe diese Schulung gemacht, die legen Sie vor, damit können Sie überhaupt die verkehrslenkende Maßnahme beantragen.
Mhm. Verstehe. Also, ich sag mal so, ich versuche ja auch immer in dieser Chefsache-Sendung ein Stück weit auch positiv und konstruktiv zu sein. Nach diesem Gespräch fällt mir das in der Tat ein bisschen schwer, aber vielleicht können Sie mir helfen. Was müsste denn passieren, als dass Sie sehen würden, alles klar, da verändert sich was und für Sie wäre das dann unterm Strich vermutlich weniger Geschäft. Aber was müsste man denn jetzt tun, damit die Unternehmen auch wirklich hierzulande bleiben?
Also ich denke, es ist relativ einfach. Wir selber glauben an Deutschland, ich selber glaube an Deutschland.
Warum?
Weil wir ein starkes Land sind. Das ist ein super Land. Wir haben das Vermögen, und zwar nicht nur das monetäre Vermögen, sondern wir haben auch das technische oder das innovative Vermögen, was zu bewerkstelligen. Und das haben wir nicht schon einmal bewiesen, sondern das haben wir schon 3-4 Mal bewiesen, nach dem Krieg, nach dem Fall der Mauer und so weiter, dass wir das können. Und an diesen, ich glaube da dran. Sonst hätten wir auch nicht gebaut. Jetzt in Herzingen draußen, da wird investiert. Mein Sohn tritt die Nachfolge an. Von dem her glauben wir an diesen Standort. Obwohl wir eine Niederlassung in Plovdiv haben, die sehr erfolgreich ist, also in Bulgarien. Mhm. Natürlich die Frage, was sollte sich ändern? Es müssen sich, denke ich, sofort diese bürokratischen Hürden verändern. Das, denke ich, ist. Wir müssen mehr Patriotismus entwickeln, denke ich, ein Stück weit. Man sagt immer, man muss, man sollte. Mhm. Ich kann ein Stück weit nicht mehr so, ich höre das so ungern, das gehört mir, da habe ich den Anspruch drauf, ich habe das zu bekommen. Vielleicht denken wir mal umgekehrt, jeder für sich, jeder, schaffe ich doch mal eine halbe Stunde länger und gebe das lohnsteuerfrei oder einkommensteuerfrei an den Staat, dann haben wir vielleicht auch die Investitionsvermögen in die Infrastruktur, in Schulen, in Krankenhäuser. Und das, denke ich, ist das der richtige Weg. Wir müssen ein Stück weit vorwärts denken, und das kann man nur gemeinsam auch mit der Politik, Ideen zu entwickeln, die helfen, das Land wieder dahin zu bringen, wo es eigentlich herkommt, weil wir können es. Und ich glaube an nichts anderes. Dieses Negative, das Sie sagen, das ist ja überall. Der Patriotismus gehört ein Stück weit wieder her, und das Wir-Gefühl.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich jetzt was bewegt nach der Wahl? Also momentan sind ja sozusagen die Spitzen dabei, sich irgendwo zurecht zu ruckeln. Kommt da der große Wurf? Sind Sie da hoffnungsgestimmt, oder wie sieht's aus?
Ist der Spiegelbild zur Bürokratie? Wie lange dauert das? Es ist eigentlich klar gewählt worden. Ja, ich denke, wir haben eine gute Grundlage geschaffen. Ob es jetzt die richtigen Personen sind, da kann man sich immer drüber streiten. Ich bin der Meinung, das sollte innerhalb von 4 Wochen, sollte das Thema einfach durch sein. Und man sollte aufeinander zugehen und nicht auf seine Parteibücher beharren, sondern mal gucken, dass es zum Wohle des Volkes ist und nicht zum Wohle der Wählerstimme.
Haben Sie sich mal überlegt, selbst in die Politik zu gehen?
Bitte nicht.
Bitte nicht. Warum nicht?
Das ist so, da ist mir zu viel Unwahrheit dabei. Ich sage das ganz offen. Und zu viel Geplänkel hier und Geplänkel da, machst du das, kriege ich das. Und das ist nicht meine Welt. Und bitte nicht.
Stellen Sie sich vor, jetzt ist trotzdem es passiert, ja, und Sie stehen am nächsten Tag auf und sind plötzlich Wirtschaftsminister von Deutschland. Was würden Sie machen?
Also zuerst muss ich sagen, ich würde mir das nicht anmaßen. Ich habe zwar BWL studiert, hier ganz in der Nähe in Friedrichshafen, aber ich habe vielleicht auch eine Ahnung von Wirtschaft. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, Ihren Job zu machen, dann würde ich mir doch anmaßen, was zu machen, was ich nie gelernt habe. Und ich glaube, ich könnte es nicht. Mhm. Im Umkehrschluss wäre das als Wirtschaftsminister sicher auch nicht der richtige Weg, weil ich keinerlei politische Erfahrung habe. Also würde ich es mir nicht anmaßen, diesen Job zu machen. Punkt eins. Punkt zwei ist, ändern würde ich tatsächlich alles, was mit der Bürokratie zu tun hat. Also tatsächlich die Prozesse vereinfachen, das Steuerrecht sanieren, Genehmigungsprozesse vor allem beschleunigen, das muss schneller gehen, effizienter werden. Das heißt, mal gucken, wie viele Behörden brauchen wir wirklich, ohne das Beispiel USA ansprechen zu wollen. Ich möchte das auch hier an der Stelle nochmal sagen, ich habe mit Politik nichts am Hut, weder rechts noch links noch Mitte, interessiert mich nicht. Ich wähle gültig, aber ich denke, das sollte wirklich mal so ein bisschen, so wie wir es Unternehmer auch machen müssen, ein bisschen auf die Effizienz, auf die Performance geschaut werden, wo kann man was beitragen, wo kann man was sparen, wo kann man was Neues entwickeln, damit man erfolgreich bleibt.
Und welchen Tipp abschließend haben Sie für die Unternehmen, die jetzt damit beschäftigt sind, die Zukunftssicherheit ihres Unternehmens letztendlich zu planen?
Das ist eine schwere Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich denke, dass wir das schaffen. Das hat ja mal die Frau Merkel gesagt. Und wenn wir es wirklich schaffen, uns selber zu verändern, ein Stück weit, und uns nicht zurückzulehnen, zu warten darauf, dass irgendjemand auf uns zugeht, was passiert, proaktiv auf die Menschen zugehen, mit ihnen reden, ihnen das versuchen zu erklären. Und ich glaube, wenn man gemeinsam die gleiche Sprache spricht, und das tun wir ja, dann haben wir auch das Verständnis füreinander. Und wenn man ein bisschen von seiner Seite abrückt und sagt, komm, ich lasse dem den Raum und gebe ihm das, dafür kriegt er von mir ein bisschen was anderes, dann ist doch das Spiel schon wieder begonnen, das im Moment ja ein bisschen rückwärts läuft. Das heißt, das meinst du, kriegst du nicht, und das bleibt bei mir, und das will ich nicht. Also das sehe ich schon eine gewisse Chance.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren.
Sehr gerne. Danke, Herr
Welzmann. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie spätestens in 2 Wochen wieder einschalten oder einfach bei unserer Mediathek vorbeischauen. Dort finden Sie auch alle vergangenen Sendungen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.